Ich lese jetzt den Predigttext aus Exodus 19, 1 bis 19. Im Anschluss werden noch zwei Zeilen eingeblendet. Ich lese die erste und ihr könnt gemeinsam mit der zweiten antworten. Israel am Sinai. Im dritten Monat nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste. Und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkeln des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab und er heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Wort des lebendigen Gottes.
Krasser Text, oder? Erstmal ein ganz schöner Schinken da oben. Aber ich frage mich, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text hört. Vielleicht auch generell mit der Predigtreihe. Ganz schön crazy, oder? Vielleicht ist dir auch erstmal der Schweiß ausgebrochen. Und du fragst dich, was soll das mit diesem Gott hier in Exodus? Wie kommst du mit so einem Gott klar? Diese Story klingt doch komplett verrückt, dieser Gott komplett bipolar. Im fast gleichen Satz sagt Gott: Komm zu mir. Aber dann gibt es direkt Feuer, Donner und die Warnung, den Berg ja nicht anzufassen, sonst müssen sie ermordet werden. What? Ich verstehe gut, wenn du gerade also hier sitzt und dir denkst, einfach nur Psycho. Genau deswegen lese ich das Alte Testament nicht. Oder, ja, ich sag's doch, die in dieser Kirche haben kompletten Knacks, weil die immer noch das Alte Testament lesen. Ich glaube, du bist nicht allein. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, fordert uns alle so ein Text heraus. Vielleicht, weil es uns einfach besser geht, mit so einem Gott, von dem wir eben am liebsten singen. Der, der voller Gnade ist, freundlich, langsam zum Zorn. Goodness is running after me. Der Gott, ja. Was machen wir also mit diesen Stellen, wo das Gottesbild, das für uns schwerer zu vereinbaren ist, im Vordergrund steht? Was macht das mit uns? Ist das uns so heikel, dass wir anfangen, diese Stellen zu übergehen? Uns lieber nicht mit der Seite von Gottes Charakter auseinanderzusetzen? Können wir diese Stelle mit dem, wie wir Gott in unserem Alltag erleben, überhaupt vereinbaren? Mit unserem Glauben im Hier und Jetzt? Kann ich persönlich mit so einem Gott klarkommen, der eben auch so sein kann? Ich bin fest davon überzeugt, dass uns was Wichtiges fehlt, wenn wir Gott nur so lesen, wie er halt in unsere Komfortzone passt. Ich freue mich darauf, heute mit euch gemeinsam mit diesem Text zu ringen. Und obwohl es kein warmer, kuscheliger Text ist, der genau den Gott zeigt, mit dem ich halt gut kann, fordere ich dich heraus, jetzt nicht abzuschalten. Dich nicht jetzt schon gedanklich zu verabschieden und vielleicht deine Einkaufsliste für morgen zu planen. Ich lade dich dazu ein, jetzt zu entscheiden, dich auf diesen Text einzulassen, auch wenn es dir gerade unbequem erscheint. Ich hoffe so sehr, dass wir heute gemeinsam sehen können, wie Israels Begegnung hier mit diesem Gott damals, aber auch heute von so tiefgründiger Bedeutung ist. Um das zu sehen und um diesen Gott überhaupt annähernd zu verstehen, müssen wir dieses Kapitel aber in die große Geschichte der ganzen Bibel betrachten. Als eine fortlaufende Story mit einem Gott, der von Anfang an auf einer Mission ist. Ja, Exodus 19 im Vakuum zu lesen und außerhalb des Kontextes kann, glaube ich, wirklich dazu beitragen, dass man mit einem Bild von einem gewalttätigen und willkürlichen Gott gerade kämpft, der scheinbar vielleicht einfach gerade groß auftreten muss und sein Ego streicheln muss. Aber wenn wir diesen Text in den großen Spann der biblischen Geschichte einordnen, dann werden wir, glaube ich, erkennen, dass wir es nicht mit einem Actionfilm zu tun haben, mit einem narzisstischen Regisseur, der einfach Special Effects wie Donner und Feuer liebt. Nein, ich glaube, wir haben es hier mit der größten Liebesgeschichte überhaupt zu tun. Vielleicht hilft es dir auch, an ein Puzzle zu denken. Ich puzzle extrem gern, für mich ist das echt therapeutisch. Viele meiner Freunde sagen, das ist mein Oma-Hobby. Aber das, was mir passieren kann in diesen Momenten, ist, dass ich mich in einem kleinen Puzzlestück verliere. Dann habe ich so ein Puzzlestück in der Hand und denke so, das kann sicher nicht zu diesem Puzzle passen. Ich puzzle vielleicht gerade was, wo es eigentlich hauptsächlich Wald ist, also grün und beige und schwarz wären die Farben, die mir begegnen. Aber hier ist ein gelb und rotes Puzzlestück. Das ist sicher von einer anderen Schachtel, hat sich irgendwie hier rein verirrt. Und das kann tatsächlich vorkommen, weil mein Papa hat sich irgendwann zum Spaß gemacht, immer ein Stück aus dem Puzzle zu klauen und dann am Ende der zu sein, das letzte Stück zu setzen. Jetzt können wir darüber lachen. Aber deswegen ist es eben auch plausibel, dass da einfach ein Puzzlestück drin ist, was einfach nicht zu dem Bild gehört. Es scheint nicht zu passen. Aber was ich dadurch gelernt habe, ein einzelnes Stück kann einfach viel zu wenig Auskunft darüber geben, wie das Gesamtbild aussehen soll. Erst wenn alle Teile vorhanden sind und am richtigen Ort eingegliedert sind, kann man einen Schritt zurücktreten, das Bild betrachten und dann auch sehen, wie das erste Stück zum fertigen Produkt beiträgt. Dieses rot und gelbe Stück, das ist ein Lichtstrahl, der sich in ein Blatt gefangen hat. Es passt. Und wenn du dich darauf einlassen kannst, dann glaube ich, werden wir gemeinsam sehen, wie dieses Puzzlestück von Exodus 19 zum Gesamtbild von diesem Gott beiträgt. Ja, alleine ist es verwirrend und scheinbar passt es einfach gar nicht. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten und das gesamte Bild ansehen, dann, glaube ich, werden wir sehen, auch dieses Stück fügt sich ein. Und jeder Amateurpuzzler weiß auch, man fängt immer mit den Randstücken an. Also lasst uns kurz den Rahmen stecken. Wo sind wir überhaupt in der Story von Exodus? Und was ist mit Mose bis jetzt passiert? Wie passt Kapitel 19 hier rein? Wenn du noch keine der Predigten in dieser Exodus-Reihe gehört hast, dann kann ich nur die höchste Empfehlung aussprechen, alle nachzuhören. Etwas unglaublich Cooles passiert einfach, wenn wir wirklich in die Geschichte eintauchen. Simon hat uns gestartet und mit hineingenommen in den Ausgangspunkt der Geschichte von Mose. Wie sich das Volk der Hebräer in einer Sklaverei befinden unter dem ägyptischen Reich unter Pharao. Er hat auch erklärt, wie wir mit dieser Reihe den Bogen spannen wollen bis nach Ostern. Und ich freue mich jetzt schon, dass wir wieder auf die Plagen zurückkommen werden und Passa an Ostern thematisieren werden. Alex hat dann über Moses traumatische Kindheit gesprochen, bis hin zu der ausschlaggebenden Situation, wo Mose, der faktisch als Ägypter aufgewachsen ist, realisiert, sein Volk sind die Hebräer, die hier unterdrückt werden. Er sieht, wie ein ägyptischer Aufseher einen Hebräer misshandelt und er nimmt die Situation in die eigene Hand und ermordet den Aufseher. Flucht ist nun seine einzige Option und Mose findet sich völlig entfremdet, völlig identitätslos in der Wüste von Midian wieder. Und dort hat Tobi uns das letzte Mal abgeholt und die krasse Begegnung zwischen Mose und Gott am brennenden Dornbusch hervorgehoben. Gott stellt sich Mose das allererste Mal vor und beruft ihn zurück nach Ägypten zu gehen und die Hebräer aus der Sklaverei zu führen. Mose begegnet ihm einen ihm fremden Gott hier. Und doch lässt er sich auf die Reise mit ihm ein und wird Schritt für Schritt und Kapitel für Kapitel gleichzeitig erleben, wer dieser Gott Jahwe ist und auch wer er selbst ist. In dieser Begegnung macht Gott eine Aussage, an der wir heute an unsere Stelle anknüpfen wollen. Er sagt in Kapitel 3, Vers 12, ich bin mit dir, ich habe dich gesandt und als Zeichen dafür soll dir dienen, wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr Gott an diesem Berg dienen. Ja, und genau da sind wir heute wieder, am gleichen Berg Sinai. Genau da, wo Gott auch Mose schon im brennenden Dornbusch begegnet ist. Aber dazwischen ist viel passiert. Mose ist wieder nach Ägypten, sehr weigerlich, muss man dazu sagen, und hat das Volk Israel tatsächlich auch herausgeführt. Kapitel 7 bis 15 zeigt uns hier, dass Gott sein Volk mit mächtigen Akten befreit. 10 Plagen und ein epischer Showdown zwischen dem Gott der Ägypter und dem Gott Jahwe. Jahwe beweist sich als siegreich und führt sein Volk aus der Sklaverei bis hin zum Sinai. Genau dort, wo er Mose vor so vielen Kapiteln berufen hat. Gott etabliert mit dem Machtbeweis des Exodus seinen Namen das erste Mal, sodass alle Völker in der Region bald auch von diesem Exodus mitbekommen, von diesem Gott Jahwe. Er zeigt, der Name, dieser neue Name Jahwe, der neue Gott, der ist real. Der Weg aus Ägypten für das Volk spiegelt sich in so vielen coolen Wegen der gleichen Reise Mose wieder, als er aus Ägypten floh. Viele gleiche Momente und gleiche Lehren, die sie lernen müssen, aber hauptsächlich eine beinharte Konfrontation mit der Frage, wer bin ich, die sich auch Josias heute früh gestellt hat. Man kann diese Reise des Volkes in den Kapiteln vor und nach Sinai auch so auf den Punkt bringen. Schwerer noch, als Israel aus Ägypten herauszuführen, war es, Ägypten aus ihnen herauszuholen. Denn die jetzige Generation kennt eben nur eine Identität der Sklaverei. Und diesen Gott, der sie befreit hat, den kennen sie auch noch kaum. Ja, anstatt sich an ihrer Freiheit zu freuen, sind sie schon ein paar Tage nach Ägypten dabei, sich zurückzuwünschen in die Sklaverei. Denn dort wussten sie zumindest, woher sie Brot und Wasser bekommen und dass sie den Tag jetzt zumindest überleben werden. Keine Überraschungen, keine tägliche Probe des Vertrauens in einen fremden Gott. Aber wir lernen, dass Gott sich eben Schritt für Schritt und Tag für Tag als treu erweist. Er sorgt sich um sein Volk, er will sie lehren, ihm zu vertrauen. Er sorgt für sie, er hat einen Plan für sie und er meint es gut mit ihnen. So kommt das Volk nun am Berg Sinai wieder an. Sie haben langsam eben diesen Gott Jahwe kennengelernt auf dieser Reise in der Wildnis. Jetzt will Gott ein offizielles Bündnis mit ihnen schließen. Und interessant ist hier nicht nur, dass sogar der Kontext klar macht, wie sich eben alles auf diesen Moment zuspitzt, auf dieses Kapitel, sondern auch die literarische Ebene für die ganzen Nerds hier drin. Das Kapitel wird umrahmt von Textelementen, die einen Chiasmus darstellen. Das kann man sich vielleicht wie so ein Podest vorstellen, dass oben im Zentrum das Wichtigste steht und die gleichen Geschichten vor und nach Sinai Thema sind. Ich glaube, das zeigt uns im Endeffekt hauptsächlich, dass sogar der Text will, dass wir spezielle Aufmerksamkeit diesem Kapitel widmen. Wieso? Es ist nicht nur für Mose und die Israeliten ein definierender Moment, sondern auch für den Rest der biblischen Geschichte. Wenn dir die Puzzle-Analogie immer noch hilft, dann kommen wir jetzt zu dem mittleren Teil des Bildes, den großen Elementen, und lasst uns zusammen an diesen Motiven arbeiten. Das erste ist Gottes Bund mit Israel. Wir haben gelesen, in Versen 4 bis 7 teilt Jahwe Mose mit, dass er jetzt ein Bündnis mit dem Volk schließen möchte. Die nächste Predigt beschäftigt sich noch viel intensiver mit dem Thema Bund, aber ich will kurz in Versen 5 und 6 verweilen. Gott fasst den Auszug aus Ägypten zusammen und wie er sie auf Adlersflügeln hierher gebracht hat. Er unterstreicht die Erlösung aus der Sklaverei. Bis jetzt gab es keine Bedingungen, die das Volk einhalten musste, außer Jahwe zu vertrauen. Aber hier sagt Gott jetzt, Wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Wir sehen, Gott gibt dem Volk die freie Option, diesen Bedingungen des Bundes zuzustimmen. Ein offizieller Bund hat immer zwei Seiten. Wenn du das für mich tust, dann tue ich das für dich. Wie ein Vertrag kann man sich das vorstellen. Das Volk kann den Bedingungen also zustimmen oder auch nicht. Ihre Bedingungen wären, Gottes Stimme zu gehorchen und den Bund zu halten. Und Gottes Bedingungen? Ja, die sind spannend. Er sagt, dann sollen sie aus allen Völkern sein Eigentum werden. Sie sollen ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Ich glaube, das Wort Eigentum kann auf Anhieb echt eigennützig wirken für uns, glaube ich. Aber wenn man das Wort näher studiert, dann wird klar, das Wort ist gewichtig mit Bedeutung. Auf Hebräisch heißt dieses Wort Segula und kommt nur 8 Mal in der Bibel vor. Aber die Male, die es vorkommt, hat es 2 Bedeutungen. Erstens kann es benutzt werden, um das persönliche Reichtum eines Königs zu beschreiben. Ja, das wären seine wertvollsten Schätze, das, was ihm mal geschenkt wurde, das, wofür er einen separaten Tresor wahrscheinlich hat. Nicht seinen Nettwert an Land, das er besitzt, sondern das, was wirklich ihm persönlich wertvoll ist. Die andere Option ist es, als metaphorische Bedeutung zu lesen, wo es dann heißen würde, ein spezieller Repräsentant des Bundes zu sein. Und diese Aufgabe würde man nur an jemanden ganz Besonderes übertragen. Jemand, der es würdig ist, einen König zu repräsentieren. Jemand, wo du weißt, auch wenn diese Person mich repräsentiert, sie wird mich mit Ehre repräsentieren. Da suchst du dir nicht nur irgendjemanden aus. Gott hat mit dieser Wortwahl also was ganz Besonderes gemacht. Er sagt nicht mit den Bedingungen, ihr sollt jetzt mir dienen anstatt Pharao. Ihr habt ihm gedient, jetzt dient ihr mir. Nein, er spricht eine ganz neue Identität und Ehrenaufgabe zu ihnen. Bis jetzt war ihre Identität darin verknüpft, für Pharaos Reichtum zu schuften. Ihr einziger Auftrag bestand darin, sein Reichtum zu erweitern. Das war ihre Identität und Aufgabe in der Sklaverei. Und hier sagt Gott jetzt, ihr seid mein persönlicher Schatz, mein Segula. Das ist mir wichtiger als alles andere und eure Aufgabe ist, ihr sollt mich repräsentieren. Ich vertraue euch diese Rolle an. Das unterstreicht er sogar nochmal extremer mit der Aussage, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Das Wort Priester hätte damals auf jeden Fall, waren sie gewohnt, Priester repräsentieren Gott und sind seine Stimme. Sie sollen den Menschen Gottes Wesen und seine Absichten nahebringen. Sie waren das Mittelstück zwischen Gott und den Menschen. Aber das Wort Königreich in dem Kontext hätte für die Zuhörer auf jeden Fall für Stirnrunzeln gesorgt. Denn Priester waren nur die paar Auserwählten, die Elite-Auserwählten dafür. Nur eine Handvoll Menschen würden jemals diese Rolle erfüllen. Und doch ist auch das hier kein Versehen. Gott sagt damit, ihr als Volk sollt allen anderen Nationen um euch herum zeigen, wer ich bin. Erinnert euch daran, noch keiner kannte diesen Namen Yahweh. Dieser Gott war ganz neu, es gab viele andere Götter, aber Yahweh, davon hatte noch keiner gehört. Und Gott beabsichtigt jetzt durch Israel, den anderen Nationen um sie herum zu zeigen, wer und wie er ist. Dass er sie siegreich befreit hat, dass dieser Gott anders ist als alle anderen. Mit dieser Aufgabe erfüllt er auch das Versprechen aus Genesis, das er Abraham schon gegeben hat, dass diese Nation ein Segen sein soll für alle anderen Nationen um sie herum. Sie repräsentieren also als sein Segula, sein Eigentum, sein Schatz, die speziell ausgewählten Repräsentanten, der wertvollste Schatz des Königs. Ihr seht also, diese Wortwahl von Gott für seine Seite des Versprechens ist tiefgründig. Und ich glaube, besonders für ein Volk, das komplett identitätslos an diesem Moment ankommt. Sie kommen aus einer langen Phase der Misshandlung, hatten keine eigene Identität, keine Aufgabe, außer ihren Unterdrückern zu dienen. In dieser Zeit der Wildnis müssen sie extrem mit Gefühlen der Verwirrung gekämpft haben. Ja, sie sind frei, und doch, was mache ich eigentlich mit dieser Freiheit? Wer bin ich, wenn das, was mich so lange definiert hat, jetzt weg ist? In diese Wunden, in diese Emotionen spricht der Herr nun, ich habe euren Schmerz gesehen, ich habe gesehen, wie ihr unterdrückt wurdet. Ich habe euch siegreich aus Ägypten befreit und Ägypten vernichtet, weil sie euch Unrecht angetan haben. Ich will euch versorgen und ich will einen Bund mit euch schließen, um es offiziell zu machen, ihr gehört zu mir. Ihr gehört nicht mehr Pharao, sondern ihr seid mein wertvollster Schatz. Ich habe Großes vor durch euch. Ich weiß, eure Aufgabe war es, zu Sklaven und zu schuften für ein Reich, das Unterdrückung und Ungerechtigkeit repräsentiert. Aber jetzt werdet ihr mich persönlich repräsentieren. Andere werden meinen Namen durch euch kennenlernen. Ihr habt Wert und euer Leben hat einen Sinn. Diese Message von Sinai ist für Israel also, dass er zeigt, er definiert ihren Wert und ihren Platz in diesem Leben komplett neu. Identitätslose Sklaven werden zum wertvollsten Schatz und Repräsentanten des mächtigsten Königs. Mose bringt also diese Bedingungen des Bundes zum Volk und sie haben jetzt die freie Wahl. Lassen sie sich auf diesen Gott ein? Wir lesen natürlich, sie stimmen dem zu und so beginnt die Vorbereitung des Volkes auf den Bundesschluss. Um es offiziell zu machen, muss sich Israel aber erst heiligen. Der Text gibt ihnen hier Anweisungen, wie sie sich reinmachen sollen, damit sie zu Gott kommen können. Bis das Horn ertönt, dürfen sie ja noch nicht mal in die Nähe des Berges kommen, seinen Fuß nicht berühren. Ganz schön pingelig, oder? Wieso ist Gott hier so dramatisch? Gott, ich dachte, du willst das Volk zu dir bringen. Eben noch redest du so liebevoll von Adlersflügeln, dass sie dein wertvollster Schatz sind. Und jetzt willst du sie umbringen lassen, wenn sie dir aus Versehen zu nahe treten? Klingt einfach verrückt. Ich stelle mir das so vor, als ob ich zu meinen Kindern sage, oh, ich liebe euch so, so sehr, ihr seid mir das Allerwertvollste. Nichts kann jemals passieren, dass ich euch nicht liebe und dass ich in eurer Nähe sein möchte. Und dann, wenn sie mich umarmen wollen, dass ich sage, eure kleinen ekelhaften Finger, lasst die lieber von mir weg, bleibt schön da drüben. Sicher nicht bipolar? Diese Stelle macht einen speziellen Charakterzug von Gott ganz eindeutig. Nein, nicht, dass er bipolar ist, sondern dass er heilig ist. Gott ist ein heiliger Gott. Und ich glaube, auch dieser Satz, der sitzt komisch für viele von uns, oder? Und das ist okay, das ist kein Konzept, mit dem wir es oft zu tun haben. Ich zumindest nicht. Aber auch dieses Konzept ist so ein Puzzlestück, das zum gesamten Bild von Gott beiträgt und das wichtig ist. Tim Merkey, der Gründer von The Bible Project und Theologe in den USA, hat ein extrem hilfreiches Bild für Heiligkeit, das mir voll geholfen hat. Er beschreibt es wie die Sonne. Die Sonne ist eine krasse Naturkraft. Sie spendet Leben und Licht und Wärme. Ohne die Sonne gäbe es kein Leben. Wir sind uns also alle einig, die Sonne ist gut. Ihre Kraft ist gut und hilfreich und lebensspendend. Und doch, je näher man der Sonne kommt, desto gefährlicher ist ihre Kraft. Das, was eigentlich lebensspendend und gut ist, wird extrem gefährlich, ja sogar tödlich, bei zu geringer Distanz und zu direkter Begegnung. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern weil sie zu gut ist. Und da passt ja auch unser Predigtbild perfekt hinein, die Säule des Feuers, mit der du genau den gleichen Punkt machen könntest. Genauso ist es mit Gottes Heiligkeit. Er ist ein heiliger Gott, der gut ist. Aber je direkter unsere Begegnung mit ihm, je geringer die Distanz zu ihm, desto gefährlicher ist dieser Abstand für uns. Nicht, weil er schlecht ist. Nein, weil er eben zu gut ist und wir es nicht sind. Das ist einfach ein Paradox. Weil wir schlecht sind, können wir in Gottes makelloser Gegenwart nicht bestehen. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er zu gut ist. Und das, muss man sagen, das haben wir uns selbst eingebrockt. Ursprünglich konnten wir in Gottes Gegenwart bestehen, Gemeinschaft mit ihm genießen, in Eden, so wie Gott es sich gedacht hat. Adam und Eva, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, sie haben Gemeinschaft mit ihm im Garten Eden genossen, das, was Gott kreiert hat, sein Geschöpf. Sie durften alles in diesem Garten, außer eine Regel gab es. Sie dürfen nicht vom Baum der Erkenntnis essen. Und eine lange Story, ganz kurz gemacht. Sie werden dazu verleitet, es doch zu tun und deswegen werden sie aus Eden verbannt. Sie können nun nicht mehr in Gottes Gegenwart bestehen. Nicht, weil Gott sie da nicht mehr da haben will, nein, sondern weil sie jetzt unrein sind und vor einem heiligen Gott nicht überleben können. Dieser Kontext von Gottes Heiligkeit schwingt hier also mit und steht im Mittelpunkt, weil Gott zum Volk herunterkommt in diesem Text, sich physisch präsent zeigt, um mit dem Volk einen Bund zu schließen. Deswegen muss sich das Volk erst heiligen, damit sie überhaupt in Gottes Gegenwart bestehen können. Am dritten Tag nach dem Prozess ihrer Heiligung sagt Gott dann, sie sollen sich bereit machen, zum Berg zu kommen. Wenn wir weiterlesen nach diesem Text, dann wird berichtet, wie viel Angst das Volk hat, überhaupt zu dieser Begegnung zu kommen.
Sie haben sich zwar geheiligt, aber ich glaube auch, dass ich panische Angst hätte. Es ist so ein bisschen wie jemand, wenn jemand dir sagt so, ja, ja, der elektrische Zaun ist aus, fass ihn ruhig an. Also ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen. Gottes heilige Präsenz ist angsteinflößend für das Volk. So dass sie später sogar sagen, sie wollen nicht, dass Gott mit ihnen direkt spricht. Mose soll ruhig der sein, der alles übermittelt. Ihre Angst vor der Begegnung mit diesem realen, furchteinflößenden Gott bringt sie dazu, selbst Distanz zwischen sich und ihm zu schaffen. Ich weiß, wir sind wieder mitten in der Stelle, wo dieses Gottesbild einfach unbequem ist. Aber ich glaube, wir können gleich das Puzzlestück zusammen einordnen. Denn was im Garten Eden passiert, ja, das hat verursacht, dass wir nicht in Gottes Gegenwart bestehen können. Der Aspekt zeigt uns Gottes Heiligkeit. Aber das ist eben nur ein Teil seines Charakters. Und ich glaube, wenn wir genau schauen, sehen wir viel deutlicher noch seine unnachgiebige Mission, die Distanz, die wir zwischen ihm und uns gebracht haben, zu überbrücken. Und hier in dieser Story wird das so cool klar, sie können nicht rauf zu ihm, aus Angst, aus Unreinheit, was auch immer es ist. Ja, das zeigt Gottes Heiligkeit. Aber seine ewige Liebe und seine Mission, uns nahe zu kommen, wird klar dadurch, dass er dann halt eben runter zum Volk kommt. Sie können nicht rauf zu ihm, also kommt er runter zu ihnen. Ich glaube, der Donner und das Feuer zieht schnell unsere Aufmerksamkeit darauf, dass Gottes Charakter eben auch so sein kann. Er kann angsteinflößend sein, seine Macht, wenn er seine Macht hervorhebt. Aber ich glaube, der Gesamtkontext von Eden an macht so viel deutlicher, dass das Wichtigste hier für uns ist, von dem Moment an, an dem der Sündenfall uns aus Gottes Gegenwart distanziert hat, hat Gott niemals aufgehört, selbst zu versuchen, die Distanz zu uns zu überbrücken und uns nahe zu kommen. Ja, das ist, wieso es die größte Liebesstory überhaupt ist. Die ganze Bibel von Genesis bis Offenbarung macht diese Mission so deutlich. Gott will uns nahe sein, obwohl wir selbst uns von ihm distanzieren. Trotz seiner Heiligkeit und trotz unserer Unreinheit sucht er erbarmungslos nach einem Weg, diese Lücke zu füllen. Nicht, weil er uns braucht, sondern weil er uns so sehr liebt. Im Alten Testament gibt Gott dann zunächst einen Weg dazu, durch die Opferriten. Aber der endgültige Weg, dieses Problem zu beheben, das kommt durch Jesus, das fehlende Puzzlestück. Was Gott hier in diesem Text tut, seinem Volk nahe zu kommen, ihnen Identität zuzusprechen und ihnen eine Aufgabe zu geben, das alles erfüllt Jesus vollkommen durch sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Er ist das fehlende Puzzlestück hier, die Brücke zur wiederhergestellten Beziehung zu Gott, der unsere Unreinheit auf sich genommen hat und uns ein für alle Mal reingesprochen hat, sodass wir eben vor diesem heiligen Gott bestehen können. Es gibt keine Barrieren mehr. Wir können den Fuß des Berges betreten, ja ganz auf den Berg. Kein unnahbarer Gott mehr, keine Begegnung mit ihm, nur von der sicheren Distanz aus. Jesus kam herab, genauso wie Jahwe auf Sinai herabkam, um dem Volk zu begegnen. Ein für alle Mal überbrückt er diese Distanz zwischen uns und Gott und will auch uns begegnen und uns Identität zusprechen und uns berufen. 1. Petrus zitiert sogar auch diese Stelle von Vers 5 und schlägt genau den Bogen. Wir sind die Gemeinde, wir als Gemeinde sind jetzt Gottes wertvoller Schatz. Er benutzt das gleiche Wort, Segula, seine Repräsentanten in der Welt. Wir tragen Jesu Namen mit uns und repräsentieren ihn zu den Menschen um uns herum, mit dem, wie wir leben. Wir dürfen uns also vollkommen sicher sein, diese Aussage, diese Message von Sinai, sie ist auch heute für uns. Und ich hoffe so sehr, dass auch wenn wir diesem Text am Anfang mit Stirnrunzeln begegnet sind, dass diese Message von Sinai ankommt, dass wir uns nicht abschrecken lassen, weil diese Stelle unbequem ist und dieser Gott vielleicht ein bisschen zu real ist. Ich wage fast zu sagen, diese Aussage ist heute vielleicht wichtiger, denn sie es jemals war. Denn nie war eine Gesellschaft so in Einsamkeit, Entfremdung und Identitätslosigkeit verloren, wie es heute ist. Da müssen wir uns nur die Suizidstatistiken ansehen. Ich glaube, vielen von uns geht es wie Israel. Wenn wir ehrlich sind, haben wir keine Ahnung, wer wir sind, sehen wenig Sinn in unserem Leben, sind einsamer, als wir es zugeben würden. Bist du gerade in so einer persönlichen Wildnis? Ich hatte vor 2 Wochen erst ein Gespräch, das ich im Gemeindedienst nie haben will, aber das absolut real ist. Ein Mädchen, mit dem ich unterwegs sein darf, sie ist 17 Jahre alt, steckt so krass in einer Depression. Sie hat so vielen Lügen über ihre Identität geglaubt, dass sie sich an manchen Tagen nur noch wünscht, nicht mehr auf dieser Welt zu sein. Und mein Herz bricht, wenn ich dieses Mädchen sehe, das ihr ganzes Leben vor sich hat und das Sagen höre. Und ich kann dann einfach nur da sitzen, zuhören und vielleicht sagen, was ich gerade denke. Hey, wenn du schon viel zu lange nicht gehört hast, Gott hat noch nie aufgegeben, die Distanz zwischen ihm und dir zu minimieren. Du bist wertvoll, Gottes wertvollster Schatz. Dein Leben hat einen Sinn und du einen Auftrag, auch wenn du es vielleicht gerade nicht spürst und wenn du es nicht verstehen kannst. Und in der Zwischenzeit nehme ich meinen Auftrag wahr, dir einfach zu erzählen, dass es einen Namen gibt, der alles verändern kann, Jesus. Und vielleicht hast du das auch schon viel zu lange nicht gehört. Egal, wo du bist, egal, wie du dich fühlst, egal, deine Vergangenheit. Gott will dir nahe kommen. Du bist ihm wertvoller, als du denken kannst. Und er hat einen Plan und einen Sinn für dein Leben. Ja, das ist die krasse Aussage Sinais. Die Begegnung mit einem Gott, der uns ganz nahe kommen will. Das stellt die Realität des Volkes Israel komplett auf den Kopf. Und genau diese Wahrheit ist heute noch da und kann auch dein Leben und hat meins komplett verändert. Ja, es ist kein leichtes Puzzle. Auf jeden Fall das, wo ich am meisten an Stücken ankomme und denke, das kann einfach nicht passen. Aber dieses Puzzle ist eindeutig auch das Aufregendste, das Abenteuerlichste. Und ich bin so froh, dass wir unser ganzes Leben haben, um daran zu arbeiten. Es wird nie vollkommen fertig sein, diese Reise mit diesem Gott, den wir nie ganz verstehen werden. Wenn du auch gerne puzzelst oder mal damit anfangen willst, dann will ich enden mit der offenen Einladung von uns hier. Lass es uns gemeinsam probieren. Im Endeffekt ist das, was wir hier als Kirche zusammen versuchen. Zusammen zu puzzeln und zu ringen damit, wie diese Stücke passen und staunen, wie das Bild zusammenkommt. Amen.